Liebe Gemeinde, wer hat die Hoheit über den Kinderbetten? Wer bestimmt über die Erziehung unserer Sprösslinge? Wer prägt die nächste Generation? In den letzten Jahren mussten wir zunehmend diese Tendenz in der Politik in der Tat beobachten. Man will die Kinder so früh wie möglich aus der Obhut des Elternhauses herauslösen und dafür dem Einfluss des Staates aussetzen. Mehr professionelle Betreuung durch staatlich geeichte und geprüfte Fachleute, dafür weniger Zeit zu Hause bei Muttern. Was man an der früheren DDR noch kritisiert hatte, das wird plötzlich gerühmt. Je früher die Kleinen in die Krippe kommen, umso besser, heißt es. Nur für wen? Besser für wen? Dieses Muster kannten wir eigentlich sonst nur von Diktaturen. Sich möglichst schnell den Einfluss auf die Kleinsten zu sichern. Und der fanatische Feldzug gegen das Betreuungsgeld weist in genau die gleiche Richtung. Man will nicht einmal das kleinste Signal zulassen, dass es den Kleinen zu Hause doch am besten gehen könnte. Die Bibel zeigt uns eine klare Position, was Gottes Wille in dieser Frage ist. Die Verantwortung für die Erziehung eines Kindes liegt bei dessen Eltern, Vater und Mutter. Und das deutsche Grundgesetz hat davon gelernt. Daraus ist dieser berühmte Artikel 6 unseres Grundgesetzes geworden, wo es in Absatz 2 heißt, Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Also die staatliche Gemeinschaft hat Acht darauf, dass die Eltern die Kinder auch erziehen. Dass die Kinder wirklich in elterlicher Obhut sind. Und dann Absatz 3, Artikel 6, gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur aufgrund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen. Und erst 1998 hat das Bundesverfassungsgericht dann erneut bekräftigt, Zitat, Artikel 6, garantiert die Freiheit, also die Freiheit der Eltern, über die Gestaltung des ehelichen und familiären Zusammenlebens selbst zu entscheiden. Und das Bundesverfassungsgericht schreibt weiter, die Eltern bestimmen, ob und inwieweit sie andere zur Erfüllung ihres Erziehungsauftrages heranziehen wollen. Die Eltern bestimmen. Und deswegen ist es gegen das Grundgesetz etwa, wenn Hannelore Kraft, die Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung forderte, ich glaube, da war sie noch keine Ministerpräsidentin, wenn Bildung in der Kita beginnt, also in der Kindertagesstätte, Zitat, dann müssen wir auch sicherstellen, dass alle Kinder da sind. Das hieße nicht nur Schulpflicht, sondern auch Kita-Pflicht. Und einzelne Notfälle, wo Eltern wirklich versagt haben, werden dann gern hochgespielt und als Knüppel benutzt, um mehr Einflussmöglichkeiten auf normale Familien zu gewinnen. Die Bibel sagt, Eltern dürfen sich die Erziehung nicht aus der Hand nehmen lassen. Und es ist der Auftrag der Gemeinde, die Eltern dabei zu unterstützen und für diesen Dienst an ihren Kindern zu stärken. Das ist unser Auftrag als Gemeinde. Und in dem Sinne, als Unterstützung der Eltern verstehen wir etwa auch den Kindergottesdienst. Und ein Weg, um die Eltern und Kinder zu stärken, über den wir sehr glücklich sind, ist auch unser im letzten Jahr erstmals durchgeführter Familien- und Jungschartag. Da geht es genau um die Wahrnehmung dieser Aufgabe. Aber die Bibel gibt uns nicht nur Leitlinien der Erziehung vor, sondern sie zeigt uns auch praktische Beispiele von gelungener und misslungener Erziehung. Also misslungen, da denken wir an Elis Söhne zum Beispiel, oder gelungene Erziehung, Timotheus könnte dafür stehen. Und auch die Könige Israels bieten uns in dieser Hinsicht spannenden Anschauungsunterricht. Bei den Königshäusern haben wir es ja immer auch mit Familiengeschichten zu tun. Und bei aller Vielfalt in der Erziehung gibt es einen Punkt bei der Erziehung, auf den die Bibel besonders achtet. Dieser eine Punkt ist den Gläubigen bei ihrer Erziehung besonders wichtig. Und doch ist dieser eine Punkt zugleich der Punkt, den wir durch unsere Erziehung nur begrenzt beeinflussen können. Das ist ein gewisses Dilemma. Dieser Punkt ist uns der allerwichtigste. Und doch können wir gerade den Punkt schon, aber nur bedingt beeinflussen. Und das ist die christliche Erziehung, das ist die geistliche Erziehung und Prägung unserer Kinder. Wie können wir unseren Kindern helfen, zum Glauben zu finden? Wie können wir unseren Kindern helfen, im Glauben zu wachsen und ihr ganzes Leben aus dem Glauben heraus zu gestalten? Wie können wir ihnen helfen, dass sie Jesus und den Vater im Himmel ernster nehmen als alles andere? Bei den Königen stehen wir oft vor dem tragischen Befund, dass selbst fromme Väter ziemlich gottlose Söhne bekommen können. Manchmal ist es auch entgegengesetzt, da ist der Vater gottlos gewesen und der Sohn trotzdem fromm geworden. Es gibt da offensichtlich keinen Automatismus. Der Glaube ist nicht vererbbar. Und dennoch wird uns Eltern ans Herz gelegt, unsere Kinder gründlich auf Gott hinzuweisen. Und das betrifft nicht nur direkte Eltern, sondern das betrifft auch Großeltern, das betrifft alle, die sich um Kinder mühen, auch in der Gemeinde. Jeder von uns kann in der einen oder anderen Weise Verantwortung für Kinder wahrnehmen, jeder von uns. Und unser Predigttext heute Morgen, den Sie da vor sich liegen haben, der dirigiert uns nun geradewegs zu diesem Thema, das heute Morgen lautet: Chancen und Grenzen frommer Erziehung. Chancen und Grenzen frommer Erziehung. Und wir wollen das an zwei Schlüsselversen zunächst festmachen, die auch dick gedruckt sind auf Ihrem Gottesdienstzettel, dass Sie die gleich herausfinden. Das ist einmal Vers 2 und Joas tat, also 2. Chronik 24, Vers 2. Und Joas tat, was recht war in den Augen des Herrn, solange der Priester Jojada lebte. Und dann Vers 17. Aber nach Jojadas Tod kamen die Obersten von Juda und huldigten dem König, und der König hörte auf sie. Das sind die beiden Schlüsselverse. Und diese beiden Verse markieren das Vorher und das Nachher bei Joas. Damit setzen wir jetzt also heute unsere Königsreihe endlich fort, knüpfen nochmal da an, wo wir vor der Adventszeit aufgehört hatten, und wieder stürzen uns die Quellen mitten hinein in ein Familiendrama. Es geht um den blutjungen König, der bei Amtsantritt mal gerade 7 Jahre alt ist. Um ein Haar wäre es zu diesem Amtsantritt des Joas gar nicht erst gekommen. Wir erinnern uns noch, wie knapp der Junge dem Mordanschlag seiner Großmutter, ausgerechnet seiner Großmutter, entkommen war. Damals, 841 vor Christus, gehen der Davids-Dynastie so langsam die Köpfe aus. Als der Vater des kleinen Joas stirbt, der Vater, das war Ahasja, da heißt es in 2. Chronik 22, Vers 9, und niemand aus dem Haus Ahajas war mehr da, der stark genug gewesen wäre zum Regieren. Ihnen gehen die Köpfe aus. Es hat da etliche Dramen vorher gegeben. Und in dem Moment ergreift nun Ahasja, die machtgierige Mutter von Atalja, nach der Krone. Sie ergreift die Initiative und sie greift nach der Krone. Sie wissen, Atalja war die Tochter des gottlosen Ahab, der zum Beispiel Naboth wegen eines Weinbergs brutal ermordet hatte. Dessen Tochter war sie, Ahabs. Und wir lesen von ihr in 2. Chronik 22, Vers 10, als aber Atalja, die Mutter Ahasjas, sah, dass ihr Sohn tot war, da machte sie sich auf, brachte alle königlichen Nachkommen des Hauses Juda um und setzt sich selbst gewissermaßen als Königin ein. In einem Staatsstreich reißt sie die Macht an sich. Vorher hatte sie offensichtlich einflussreiche Leute hinter sich geschart. Man muss auch sagen, so viele Davids Nachkommen waren auch nicht mehr übrig geblieben, die sie hätte umbringen müssen. Das hatten die vorher teilweise untereinander auch schon getan. Und plötzlich steht die ganze Davids-Dynastie kurz vor der Ausrottung. Also jene Familie, an die Gott seinen Rettungsplan gebunden hatte. Der Messias wird aus dem Hause Davids kommen. Der rote Faden der Geschichte hängt am seidenen Faden. Und da ist nur noch dieser letzte lebende Sohn von Ahasja, also Atalias Enkel, also dieser Joas. Zu dem Zeitpunkt 841 vor Christus ist er gerade mal ein Jahr alt. Der letzte mögliche Thronfolger. Und natürlich steht der auf Atalias Abschussliste ganz oben. Aber Gott wacht über seinen Plan. Gott wacht über seinen Plan. Wir hatten gesehen in dieser Situation, und das hat uns bei der letzten Predigt über die Könige vor der Adventszeit beschäftigt, da ergreift eine junge Pastorenfrau, die Frau des hohen Priesters Jojada, die Verantwortung. Ihr Name war Joschabat. Sie war die Tante des einjährigen Joas, sie war eine Schwester des Königs Ahasja und sie war verheiratet mit dem Hohepriester Jojada. Sie können das nochmal nachhören, wenn Sie möchten, über www.beg-hannover.de. Und dann heißt es in 2. Chronik 22, Vers 11, aber Joschabat, die Tochter des Königs, nahm Joas, den Sohn Ahasjas, und schaffte ihn heimlich weg aus der Mitte der Königssöhne, die getötet wurden, und brachte ihn mit seiner Amme in eine Schlafkammer. So verbarg ihn Joschabat, die Tochter des Königs Joram, die Frau des Priesters Jojada, denn sie war Ahasjas Schwester, verbarg ihn vor Atalja, sodass er nicht getötet wurde. Ein mutiger Schritt. Und Joschabat ist ein lebendiges Beispiel dafür, wie Gott normale Menschen einsetzt, um seine ewigen Pläne zu verwirklichen. Auf ganz normalem Wege. Joschabat war in dieser Situation wahrscheinlich diejenige, die am besten an das Baby Joas herankam und die durch den Beruf ihres Mannes die Möglichkeit hatte, so ein Kind über Jahre hinweg zu verstecken und in Sicherheit zu bringen. Dort im Bereich des Tempels. In den Privatgemächern gewissermaßen. Und sie versteckt den Neffen in einem Winkel der priesterlichen Wohnung. Da kam die heidnische Atalja nicht hin, da hatte sie keinen Einfluss. Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Hohepriester Jojada, kümmert sie sich jetzt um die Erziehung des kleinen Joas. Und da heißt es in 2. Chronik 22, Vers 12, ist ein ganz bewegender Vers, wenn man ihn genau liest. Und er war 6 Jahre lang bei ihnen im Hause Gottes verborgen, der kleine Joas. Und dann der Nachsatz, Atalja aber herrschte über das Land. Der legitime Nachfolger wird versteckt, dass die Häscher ihn ja nicht finden. Und auf der großen Szene scheint Atalja alles zu beherrschen. In dieser Zeit werden sich Jojada und Joschabat sicherlich auch intensiv um das geistliche Wohl ihres Kindes, ihres Ziehkindes gewissermaßen gekümmert haben. Sie werden für ihn gebetet haben. Sie werden ihm die biblischen Geschichten erzählt haben von Mose und wie Gott die Welt geschaffen hat und wie Gott dafür sorgt, dass unsere Schuld vergeben werden kann. Sie werden ihm eine gute, fromme Erziehung angedeihen haben lassen, genauso wie ihren eigenen Sohn Zacharja, von dem wir später noch lesen. Und dann kommt der große Tag, 6 Jahre nach dieser Rettungsaktion, an dem Jojada seinen Schützling dann offiziell in das Königsamt einsetzt. Jetzt wird es Zeit. Er bereitet diesen Coup gründlich vor. Und vor der Adventszeit hatten wir gesehen, wie Jojada vorgegangen war, im Vertrauen auf den Herrn und mit nüchterner strategischer Überlegung. Er hatte das genial gemacht. Und Gott lässt es ihm gelingen. Und Gott gebraucht Joschabat und Jojada, um seinen Plan zum Ziel zu bringen. Und dieses Beispiel zeigt übrigens auch, und das ist eine große Ermutigung auch für uns Eheleute, dieses Beispiel zeigt, was ein gläubiges Ehepaar ausrichten kann, wenn beide sich von ganzem Herzen einsetzen und wenn beide sich einig sind und gern zusammenarbeiten für Gott, was kann da alles bewirkt werden? Ein großartiges, ermutigendes Beispiel, diese beiden hier. Und endlich hat Juda also wieder einen legitimen Thronerben aus der Davidslinie. Die Freude im Volk ist riesengroß. Kapitel 23, Vers 21 heißt es, und das ganze Volk des Landes freute sich und die Stadt hatte Ruhe. Atalja aber hatten sie mit dem Schwert getötet. Die konnte nichts mehr anrichten. Jetzt kann das Königshaus endlich mit den Reformen beginnen, die das Land so dringend braucht. Und alle schauen gebannt und gespannt auf den geheimen Zögling von Jojada und Joschabat, der jetzt so plötzlich im Scheinwerferlicht steht. Und er fängt sehr gut an. Und wie er anfängt, das sehen wir in den ersten 4 Versen unseres Textes, Kapitel 24, Vers 1 bis 5. Und Joas war 7 Jahre alt, als er König wurde und regierte 40 Jahre lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Zibja von Beersheba. Und Joas tat, was recht war in den Augen des Herrn, solange der Priester Jojada lebte. Und Jojada gab ihm 2 Frauen. Das war zum damaligen Zeitpunkt von Gott noch nicht verboten worden. Es war nicht angeordnet von Gott. Aber die Mehrehe war noch nicht verboten worden von Gott. Und erzeugte Söhne und Töchter. Und es geschah danach, da nahm sich Joas vor, das Haus des Herrn zu erneuern. Und er versammelte die Priester und Leviten und sprach zu ihnen, zieht aus in die Städte Judas und sammelt Geld aus ganz Israel, um das Haus eures Gottes jährlich auszubessern. Und beeilt euch damit. Er macht jetzt richtig Tempo. in dieser guten Sache. Chancen und Grenzen frommer Erziehung. Am Anfang können wir also die Chancen sehen. Joas erweist sich im besten Sinne des Wortes als ein frommer Zögling. Das ist der erste Punkt, den Sie festhalten können. Erstens ein frommer Zögling. Solange der Priester Jojada lebte, tat er, was recht war in den Augen des Herrn. Und wie Jojada sich um ihn gekümmert hat, sehen wir an dem Paralleltext in 2. Könige 12. Da heißt es in Vers 3 in 2. Könige 12, und Joas tat, was recht war in den Augen des Herrn, solange ihn der Priester Jojada unterwies. Das ist also die Art und Weise, in der Jojada sich um ihn kümmerte, dass er ihn unterwiesen hat in erster Linie. Er hat ihn das Wort Gottes gelehrt und lieb gemacht. Wird auch noch viel anderes getan haben. Joschab hat sich ja auch. Und Joas ist offensichtlich ein williger Schüler. Er setzt das um, was sein Lehrmeister ihm aus dem Wort Gottes aufdeckt und zeigt. Das ist eine pädagogische Erfolgsgeschichte. Und auch später, als er dann in diese Herrschaftsposition kommt, bleibt der hohe Priester sein wichtigster Berater. Joas enttäuscht weder seine Familie noch seine Untertanen. Sie waren ja alle so begeistert, dass es jetzt losging mit dem König auf dem Thron. Er hält Kurs, er hält sich offensichtlich an Gottes Wort. Und Vers 3 macht deutlich, dass auch was den Nachwuchs angeht, die Davids Familie ja wieder aufgebaut werden muss. Da waren ja fast alle umgebracht worden. Also auch dafür sorgt Jojada, dass er dann heiratet, als er etwas älter geworden ist. Und das Volk atmet auf und unterstützt seinen neuen König. Joas Pflegeeltern werden glücklich gewesen sein. Der ganze Einsatz hat sich gelohnt. Wir haben uns so reingehängt, so viel Herzblut in diesen Jungen investiert. Und jetzt geht alles gut. Und er setzt sich ein. Und es ist nur zum Freuen. Und als Joas älter wird, ergreift er zunehmend selbst die Initiative. Sein Hauptprojekt wird die bauliche Erneuerung des Tempels, also die Tempelrenovierung. Darum geht's. Und er erweist sich nicht nur als ein frommer Zögling, sondern zweitens auch als ein aktiver Zögling. Punkt zwei, also ein aktiver Zögling. Er fängt an, den Tempel, der unter Ataljas sechsjähriger Schreckensherrschaft verkommen war, wieder aufzubauen, auszubessern. Also er stand ja noch, aber er war ziemlich vernachlässigt worden. Die Atalja hatte das ganze Geld in ihren Baalskult gesteckt. Sie hatte den Tempel sogar geplündert, wie wir in Vers 7 hier sehen. Denn die gottlose Atalja und ihre Söhne haben das Haus des Herrn aufgebrochen und alle geheiligten Dinge, die zum Hause des Herrn gehören, den Baalen gegeben. Der Tempel war geplündert worden. Das hatte natürlich auch eine symbolische Wirkung. Wer ist hier wohl der Stärkere? Und Joas ordnet nun an, dass die baulichen Mängel behoben werden. Allerdings, es gibt ein Hindernis. Am Ende von Vers 5, da heißt es, aber die Leviten beeilten sich nicht. Die Leviten beeilten sich. Ich muss es daran denken, wie ich als junger Pastor in eine Dorfgemeinde kam. Da gab es eine alte, baufällige Kirche. Und die musste ja auch irgendwie renoviert werden. Und da hatte man immer zu tun, einerseits mit dem kirchlichen Amt für Bau und Kunstpflege. Die haben gesagt, was man durfte und was man nicht durfte. Und vieles durfte man eben nicht. Und andererseits hatte man zu tun mit dem Kirchenkreisamt. Die mussten die Finanzen irgendwie organisieren. Und es dauerte elend lange, bis man das Geld für solche Projekte zusammenkam. Ich kann das dem Joas so richtig nachfühlen. Und genauso wie damals war es auch bei uns, die Leviten von der kirchlichen Verwaltung beeilten sich nicht in der Regel. Das ist die Situation. Und wir erfahren nicht ihr Motiv, warum sie es nicht schneller schaffen. Es hapert offensichtlich an den Finanzen. Ursprünglich war der Plan ja, die Leviten sollen die Tempelsteuer erheben und davon die Ausbesserungsmaßnahmen finanzieren. Das war eine ganz sinnvolle Grundidee. Hier in Vers 6 sehen Sie das. Da rief der König den Jojada, den Oberpriester, und sprach zu ihm, warum verlangst du nicht von den Leviten, dass sie von Juda und Jerusalem die Steuer einbringen, die Mose, der Knecht des Herrn, auferlegte und die die Gemeinde Israels schon für das Zelt des Zeugnisses brachte, also schon für die Stiftshütte, für den Vorläufer des Tempels. Das war ganz normal eigentlich. Die Sonderabgaben für den Tempel, also diese Sondersteuer Tempel, hat es bereits zu Moses Zeiten gegeben. Können Sie nachlesen in 2. Mose 30, aber sie wurden in jenen Jahren offensichtlich nicht konsequent erhoben. Und jetzt hören Sie mal rein in diesen Vers 6, da hören wir zum ersten Mal von einem Missklang zwischen Joas und seinem Förderer. Da rief der König den Jojada, also seinen Ziehvater, den Oberpriester und sprach zu ihm, warum verlangst du nicht von den Leviten, dass sie von Juda und Jerusalem die Steuer einbringen? Man kann das schnell überlesen. Es wird auch nicht verraten in der Bibel, wie es zu dieser Verzögerung der Tempelrenovierung kam. Das soll ja bis heute passieren, dass sogar moderne Flughäfen nicht fertig werden. Jojada war schon recht alt. War er vielleicht müde geworden? Oder hat Joas die Gelegenheit genutzt, um sich ein wenig frei zu schwimmen von seinem Mentor, mal so ein bisschen eigenes Profil zu entwickeln und zu sagen, hey, Alter, nun komm, jetzt muss ich aber die Sache hier durchziehen? Oder hat Jojada befürchtet, dass seinem Ziehsohn die äußeren Dinge zu wichtig wären? Der investiert alles in diese Bauprojekte und kümmert sich gar nicht mehr um das, was im Tempel drinnen läuft? Das wird hier nicht aufgelöst. Jedenfalls übernimmt Joas entschlossen die Initiative. In Vers 8 können wir das lesen. Da befahl der König, dass man eine Lade machen, also einen Kasten machen und sie außerhalb des Tores am Haus des Herrn aufstellen sollte. Das Geldeintreiben wird jetzt zur Chefsache erklärt. Die politische Administration nimmt die Aufgabe den Leviten ab. Und die Leviten sind durchaus einverstanden. Da haben sie eine Arbeit weniger. Ihre eigene Versorgung wird ja sowieso durch andere Einnahmen geleistet. Durch das Geld, was mit den Opfern eingenommen wird. Also diese Tempelsteuer galt nicht der Versorgung der Leviten. Von daher haben sie gesagt, okay, Joas, mach das mit deinen Beamten. Vielleicht klappt das ja besser. Und die Tempelsteuer geht von nun an direkt in den Renovierungsfonds. Joas lässt den Kasten wie eine riesige Sammelbüchse, Vers 8, aufstellen vor dem Tempel. Und in den nächsten Versen lesen wir dann, wie diese neue Regelung veröffentlicht wird und Tempel und Palast gemeinsam die Sache verantworten. Also das heißt immer, der König und Jojada achten darauf. Jojada bleibt also eingebunden. Es ist kein Misstrauensakt gegen ihn. Der König sucht schon noch die enge Tuchfühlung mit dem Leiter der geistlichen Abteilung. Und es wird für möglichst kurze Verwaltungswege gesorgt. Das sieht man im Paralleltext 2. Könige 12, Vers 12. Und man gab das abgewogene Geld denen direkt, die die Arbeit verrichteten, die über das Haus des Herrn bestellt waren. Die zahlten es aus an die Zimmerleute und Bauleute, die am Herrn arbeiteten, am Hause des Herrn arbeiteten, und an die Maurer und Steinmetze, und um Holz und behauene Steine zu kaufen und damit die Schäden am Haus des Herrn auszubessern. Das funktioniert. Und plötzlich herrscht reger Betrieb auf der Baustelle. Das hat er gut gemacht, der Joas. Und die Verwaltung klappt so effektiv, dass sogar noch Geld übrig bleibt, um die gestohlenen Geräte für den Tempeldienst zu ersetzen. Wir würden vielleicht sagen, die Abendmahlsgeräte können wieder angeschafft werden. Es bleibt also Geld übrig, die verbauen nicht alles. Sehen wir hier im Vers 14 in unserem Text. Und als sie es vollendet hatten, brachten sie das übrige Geld vor den König und vor Jojada, wieder die beiden. Davon machte man Geräte für das Haus des Herrn, Geräte für den Dienst und für die Brandopfer, Schalen und golden und silberne Geräte. Und sie opferten beständig Brandopfer im Haus des Herrn, solange Jojada lebte. Und als der Gottesmann schließlich im hohen Alter stirbt, dahinter lässt er geordnete Verhältnisse. Eine stabile Situation. Und einen tatkräftigen König. Joas zeigt sich als ein frommer und aktiver Zögling. Er scheint seiner Aufgabe durchaus gewachsen zu sein. Jojada bekommt ein Staatsbegräbnis, wie es ehrenvoller nicht sein könnte, Vers 16. Und sie begruben ihn in der Stadt Davids, bei den Königen sogar, weil er für Israel Gutes getan hatte und auch für Gott und sein Haus. Jojada wird also in allen Ehren begraben, verabschiedet. Und von jetzt an muss Joas also auf eigenen Füßen stehen. Und wie wird er damit zurechtkommen? So viele Jahre stand der Ältere hinter ihm. Wie wird es jetzt weitergehen? Wo er niemanden mehr gewissermaßen neben sich hat oder über sich hat, außer Gott, steht er nur noch vor Gott. Lesen wir weiter. Aber nach Jojadas Tod kamen die Obersten von Juda und huldigten dem König. Und der König hörte auf sie. Und sie verließen das Haus des Herrn, des Gottes ihrer Väter, und dienten den Aschera-Standbildern und Götzenbildern. Da kam ein Zorngericht über Juda und Jerusalem um dieser ihrer Schuld willen. Er, also Gott, aber sandte Propheten zu ihnen, um sie zum Herrn zurückzubringen. Und diese ermahnten sie ernstlich. Aber sie hörten nicht darauf. Da kam der Geist Gottes über, jetzt kommt der Sacharja, den Sohn Jojadas des Priesters, sodass Sacharja gegen das Volk auftrat und zu ihnen sprach, so spricht Gott, warum übertretet ihr die Gebote des Herrn? Darum wird es euch nicht gelingen, denn weil ihr den Herrn verlassen habt, wird er auch euch verlassen. Aber sie machten eine Verschwörung gegen ihn und steinigten ihn auf Befehl des Königs im Vorhof am Haus des Herrn. Und der König Joas gedachte nicht an die Güte, die sein Vater Jojada ihm erwiesen hatte, sondern er brachte dessen Sohn um. Als er aber starb, Sacharja sprach er, der Herr wird es sehen und richten. Und dann beschreibt Gottes Wort noch, wie letztlich auch den Joas Gottes Gericht ereilt. Offensichtlich gab es eine einflussreiche Gruppe von Leuten, denen Jojadas ganzer Kurs nicht gepasst hatte. Der war ihnen zu fromm gewesen, zu konsequent, zu stark an Gott ausgerichtet. Aber sie haben gesagt, die Zeit arbeitet für uns, irgendwann wird der Alte sterben. Und als der Alte dann weg ist, machen sie sich daran, den geistlichen Aufbauprozess des Volkes in sein Gegenteil zu verkehren, alles wieder rückgängig zu machen. Und sie arbeiten nicht mit offenem Visier. Dazu war Jojada zu beliebt gewesen. Er war auch zu integer gewesen. Und Joas hatte auch zu lange unter seinem Einfluss gestanden. Sie haben also nicht gesagt, komm Joas, jetzt mach's mal anders als Jojada. Der war nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Der war zu fromm, der war nicht modern genug. Jetzt wollen wir mal neue Wege hier beschreiten. Das sagen sie nicht. Schauen Sie hin, wie die es machen. Sie setzen einen anderen Hebel an, durch Schmeicheleien und Lobhudelei. Ist das nicht interessant? Vers 17, es kamen die Obersten von Juda und huldigten dem König. Sie machten ihre Diener. Wir würden sagen, sie schmierten ihm Honig ums Maul. Ach Joas, was bist du für ein guter Herrscher? Was aus dir noch werden kann und aus unserem Volk, wenn wir jetzt erst miteinander neue Wege beschreiten? Joas, du machst das. Und wahrscheinlich hatten sie gemerkt, dass er an dieser Stelle empfänglich war. Vielleicht war er etwas eitel, vielleicht hatte er auch ein schwaches Selbstbewusstsein, wir wissen es nicht. Jedenfalls haben sie mit dieser hinterhältigen Methode brutalen Erfolg. Es steht hier ganz kurz und knapp und der König hörte auf sie. Er hörte auf sie. Und in dieser Phase kommt die traurige Wahrheit über Joas Charakter ans Licht. Er saß zwar auf dem Königsthron, aber er war kein wirklicher Leader, er war kein Führer. Er hatte das Amt, aber er hatte nicht die Vollmacht. Und das Schlimmste war, er war über Jahrzehnte hinweg äußerlich ein frommer Mann gewesen, über Jahrzehnte hinweg. Aber sein Herz hing nicht an dem lebendigen Gott. Und das kommt jetzt raus. Und zwar mit grausamer Geschwindigkeit. Vers 18, und sie verließen das Haus des Herrn, des Gottes ihrer Väter und dienten den Aschera-Standbildern und Götzenbildern. Da kam ein Zorngericht über Juda und Jerusalem um dieser ihrer Schuld willen. Eben noch, überlegen Sie mal, eben hatte er doch noch groß den wahren Tempel renoviert. Das ist doch erst, liegt doch kurz zurück erst. Und jetzt läuft der Hals über Kopf zu den Baalsaltären. Als ob das alles nicht geschehen wäre. Er war doch ein frommer Zögling gewesen. Er war doch ein aktiver Zögling gewesen. Aber jetzt, nachdem Jojada weg ist, erweist sich Joas, und das ist das dritte und letzte, als ein verlorener Zögling. Als ein verlorener Zögling. Chancen und Grenzen frommer Erziehung. Und was jetzt hier geschildert wird, das liest sich wie eine gründliche Gegenbekehrung. Vers 18, sie verließen das Haus des Herrn, des Gottes ihrer Väter und dienten den Aschera-Bildern. Das ist genau die Gegenbewegung zu einer echten Bekehrung. Da verlassen wir den alten Weg unseres Lebens ohne Gott und dienen jetzt dem Herrn. Und hier geschieht es genau umgekehrt herum. Sie verlassen den Herrn und dienen den anderen Göttern. Und das wird dreimal gesagt. In Vers 20, ihr habt den Herrn verlassen. In Vers 18, sie verließen das Haus des Herrn. Und dann nochmal am Ende von Vers 24, weil sie den Gott ihrer Väter verlassen haben. Und Joas vorneweg mit dabei. Ein verlorener Zögling. Und schauen Sie, so bereitwillig Joas seine Ohren für die Schmeichler öffnet in Vers 17. Sie huldigten dem König und er hörte auf sie. So hartnäckig verschließt der König seine Ohren gegen Gottes Propheten in Vers 19. Da kommen die Propheten, sie wollen sie zurückbringen zum Herrn, die Menschen. Und Joas auch. Und da heißt es, sie hörten nicht darauf. Er öffnet seine Ohren nur noch für die falschen Stimmen. Und die anderen blockt er schon ab, da hört er gar nicht mehr drauf. Wie konnte das passieren? War vorher alles nur Schauspiel gewesen? Ist doch erschütternd. Die Bibel erklärt das nicht ausdrücklich. Die Bibel nennt uns einfach die Fakten, wie es vorher war und wie es nachher war. Aber das Grundmuster findet man immer wieder. Ich denke an ein Ehepaar in einer früheren Gemeinde. Solange die Frau lebte, ging auch der Ehemann in den Gottesdienst und hielt er so zur Stange. Aber sie war die treibende Kraft. Und sie war sozusagen der geistliche Motor dieser Familie. Und nachdem sie dann relativ jung starb an einer schweren Krankheit, wir haben versucht, den Mann aufzufangen, an ihm dran zu bleiben, ihn einzuladen. Da hat er sich Schritt für Schritt immer mehr entfernt. Irgendwann hat er sich mit einer ungläubigen Frau zusammengetan, ist mit ihr zusammengezogen, hat auf keinerlei Rat oder Mahnungen mehr gehört. So wie Joas als Jojada weg war, so war es bei ihm. Und ich bitte den Herrn, dass wir irgendwie noch einmal an ihn herankommen können. Oder da geht ein Kind ins Studium, das haben viele Eltern erlebt, und kommt völlig verändert wieder zurück. Solange es so mitlief mit der Familie, ging alles gut. Und als es dann anderen Einflüssen ausgesetzt war, hörte es auf sie und wich ab vom Weg des Herrn. Schauen Sie, Joas hatte doch wirklich eine intensive Prägung bekommen. Joas hatte wahrscheinlich den besten Lehrmeister und Förderer, den man damals bekommen konnte. Warum hat das alles nicht gereicht? Warren Wiersbe hat einen Kommentar zu diesem Buch Zweite Chronik geschrieben, zu vielen anderen Büchern auch. Und Warren Wiersbe, das fand ich sehr hilfreich, diesen Gedanken. Er hat Joas mit dem zweiten Ackerfeld aus dem berühmten Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld verglichen, was Bruder Schulz uns eben vorgelesen hatte. Und Warren Wiersbe sagt, wahrscheinlich handelte es sich bei Joas um das zweite Ackerfeld. Da heißt es, der Samen fiel auf den Felsen und als er aufwuchs, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und Jesus erklärt das dann in Lukas 8, Vers 13, die aber auf dem Felsen, das sind die, welche das Wort hören, das Joas, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen, also er hat ja alles mitgemacht, er war ja richtig dabei, aber sie haben keine Wurzel, sie glauben nur eine Zeit lang und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Und genauso ist hier gelaufen. Die scheinbare Frucht war nur oberflächlich, das war ein äußerer Gehorsam. Solange Jojada sagte, wo es lang ging, ist Joas ihm größtenteils gefolgt, da hat er mitgemacht. Aber das Leben mit Gott, und das ist, denke ich, das Entscheidende, das Leben mit Gott war nicht verankert in seinem Herzen. Es war nicht sein eigenes Leben, es war geborgt. Und darum war Joas am Ende trotz aller Frömmigkeit und trotz aller Aktivitäten, frommer Zögling, aktiver Zögling, letztlich ein verlorener Zögling. Er hat äußerlich viel Richtiges getan, solange Jojada noch hinter ihm stand. Aber die Wahrheit hat offensichtlich nicht in seinem Herzen gewurzelt. Er hat es nicht aus Liebe zu Gott getan. Er hat es irgendwie so gemacht. Und das hat man auch nicht gemerkt, nach außen hin. Aber sein Charakter, seine Haltung war nicht wirklich von Gott berührt und geprägt worden. Er hat mitgemacht, solange Jojada voranging. Vielleicht aus Gewohnheit, vielleicht auch ohne groß drüber nachzudenken, aus Bequemlichkeit manchmal vielleicht auch, weil er den Jojada und die Josaba gern hatte und sie nicht betrüben wollte. Es wäre auch gut, wenn er sagt, ich mach's aus Liebe zu denen, klar, aber in dem Moment, wo der äußere Impuls wegfiel, wo sein Lehrmeister stirbt, und Josaba war vielleicht auch schon tot zu dem Zeitpunkt, wo der äußere Impuls wegfiel, da war von innen nichts mehr da. Da war ein Vakuum und dieses Vakuum wurde dann ausgefüllt durch all die anderen Stimmen, für die er sich geöffnet hat. So tragisch. Sein Dienst für Gott war nicht im Herzen verankert. Und genau darum geht's. Aber Paulus hat das mal beschrieben für die Sklaven in Epheser 6. Aber das gilt für uns alle, für all unseren Dienst für den Herrn. Da sagt Paulus, ich möchte Sie bitten, diese Stelle zu Hause nochmal wirklich nachzulesen. Epheser 6, Vers 5 bis 6. Da geht's um Gottes Konzept, wie es eigentlich sein soll und wie es offensichtlich bei Joas nicht war. Epheser 6, Vers 5 bis 6, da sagt Paulus, ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herrn, also das gilt aber für allen Dienst, den wir tun, mit Furcht und Zittern, und jetzt kommt's, in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Tut das, was ihr tut, für Christus. Nicht nur für die Menschen, wenn ihr es als richtig erkannt habt, tut es für Christus und um Christi willen. Und dann geht's weiter, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus. Und jetzt der entscheidende Halbsatz, die den Willen Gottes von Herzen tun. Die den Willen Gottes von Herzen tun. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel aller unserer geistlichen und frommen Erziehungsbemühungen, dass unsere Kinder und die uns Anvertrauten den Willen Gottes nicht tun, um vor den Augen der Menschen zu gefallen, sondern den Willen Gottes von Herzen tun. Für Gott, um Gottes Willen. Das ist das Ziel. Und blicken wir jetzt mit dem Wissen von Vers 17 zurück auf das Tempelprojekt des Joas. Da müssen wir sagen, das war durchaus sinnvoll, dieses Tempelprojekt. Das war gut, dass er das gemacht hatte. Aber es war noch kein Beweis für ein an Gott hingegebenes Herz. Wenn jemand eine Kirche baut, muss er noch lange nicht den Herrn lieb haben, der in dieser Kirche verkündigt und angebetet werden soll. Das kann sein. Aber man kann es auch aus anderen Motiven machen. Wir lesen bei Joas etwa nicht, dass er mit gleicher Hingabe sich für die Gottesdienste eingesetzt hätte oder für die Ausbreitung von Gottes Wahrheit. Wie gesagt, vielleicht hat er diesen Dienst von Herzen für Gott gemacht. Das hätte sein können. Und ich weiß von vielen Menschen, die sich unheimlich praktisch einsetzen, die ausgesprochen vordergründig weltliche Dienste machen und es mit einem brennenden Herzen für Jesus tun, um ihm damit zu dienen. Wenn Jojada noch gelebt hätte und das alles mitbekommen hätte, der hätte sich bestimmt gefragt, was habe ich falsch gemacht? Was haben wir mit dem Joas versäumt, dass es jetzt so rausgekommen ist? Wir haben es doch versucht. Wir hatten ihn von klein auf bei uns. Wir sind zusammengeschweißt gewesen durch diese Zeit, wo wir ihn verstecken mussten. Wir haben mit ihm gebetet. Ich habe ihn so gut es ging zu unterstützen versucht. Chancen und Grenzen frommer Erziehung. Wir können uns noch so sehr bemühen. Das Ergebnis ist nicht verfügbar. Manchmal sieht man Kinder aus ein und derselben Familie und die einen gehen mit dem Herrn und die anderen nicht. Wir haben es nicht in der Hand. Und deswegen gibt es dieses zutreffende Sprichwort, Gott hat keine Enkelkinder. Der Glaube vererbt sich nicht automatisch über Generationen hinweg. Und doch liegt auf den Gebeten der Eltern auch eine besondere Verheißung. Ich denke an zwei liebe Kollegen, da waren die Väter Pioniere der Mission und des geistlichen Kampfes und Aufbaus. Und diese beiden lieben Kollegen sind auch wieder solche Leader geworden, wie ihre Väter. Das kann auch passieren. Aber wir können als Eltern oder auch als Erzieher, als Mentoren, wir können nichts erzwingen. Wir können nichts machen. Und doch zeigt uns die Tragödie des Joas, und das will ich daraus lernen und will es Ihnen auch ganz, ganz fest ans Herz legen, worum wir bei geistlicher Erziehung ringen sollen und wofür wir auch beten sollen und dürfen. Nämlich, dass das Herz der Kinder von Gott ergriffen und verändert wird. Es geht um das Herz. Wir sind Hirten der Herzen, wie es in einem guten Buchtitel heißt. Verstehen Sie, dass wir uns nicht zufrieden geben mit äußerem Gehorsam. Hauptsache, er macht, was ich sage, egal warum. Hauptsache, er macht es. Der hat es gefällt zu machen. Und du machst das jetzt. Gut, manchmal muss man sowas auch sagen, aber in geistlichen Dingen hilft es nichts am Ende. Nicht Hauptsache, er macht, was wir ihm vorgegeben haben, sondern Hauptsache, sein Herz wird berührt. Gottes Wort gibt allen Eltern, allen Großeltern, allen Kindergottesdienstmitarbeitern, allen, die einen Patendienst wahrnehmen, ein Beispiel, eine Zielbeschreibung, was Gott im Herzen eines jungen Menschen bewirken will. Und ich möchte Sie bitten, sich diesen Text auch aufzuschreiben, denn da wird eigentlich sehr deutlich gezeigt, was Gott im Herzen von Kindern schenken und bewirken will und wofür wir ihn auch bitten dürfen. Das ist Psalm 119, ab Vers 9. Wie wird ein junger Mann, und das gilt für die jungen Damen genauso, wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Fragt da der Psalmist. Unsträflich, das heißt auf Gott ausgerichtet, in Bindung an den Herrn, im Glauben an ihn, in echter Hingabe. Und dann geht es weiter, indem er ihn bewahrt, diesen Weg, nach deinem Wort. Also, dass der junge Mann und die junge Frau ihren Weg bewahren nach dem Wort Gottes. Und dann beschreibt der Psalm die Haltung, die diese jungen Menschen dann gewinnen, wenn sie ihren Weg bewahren nach dem Wort Gottes. Da heißt es dann in Vers 10, Psalm 119, von ganzem Herzen suche ich dich. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Gelobt seist du, o Herr, lehre mich deine Anweisung. Mit meinen Lippen verkünde ich alle Bestimmungen deines Mundes. Ich freue mich an deinem Weg, den deine Zeugnisse weisen, wie über lauter Reichtümer. Ich will über deine Befehle nachsehen und ich will auf deine Pfade achten. Ich habe meine Lust an deinen Anweisungen. Dein Wort vergesse ich nicht. Verstehen Sie, das ist die Haltung, um die wir ringen sollen für unsere Kinder. Wie wird ein Jüngling, ein junger Mann, eine junge Frau ihren Weg unsträflich gehen, wenn er sagen kann, von Herzen her suche ich dich. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen. Ich freue mich über deinen Weg. Verstehen Sie, das ist das Ziel. Nicht, dass die da regelmäßig zu bestimmten Veranstaltungen gehen. Das ist auch gut und es ist auch wichtig. Und da braucht man auch Konsequenz in der Erziehung. Ich bin absolut für Konsequenz. Aber wenn wir die Konsequenz durchgezogen haben, ist trotzdem das Entscheidende noch nicht gewonnen. Nämlich das Herz. Und das kann nur der Herr. Das kann nur der Herr gewinnen. Und darum wollen wir beten, dass der Herr das tut, auch an den Kindern in unserer Gemeinde. Wissen Sie, der Joas hat wahrscheinlich nie gebetet, so wie Psalm 119, Vers 9 bis 16. So hat er wahrscheinlich nie gebetet. Herr, ergreife mein Herz. Und als, schauen Sie, und das sehen wir noch am Ende, als Joas sich abwendet, da wird aus dem verlorenen Zögling ein feindlicher Zögling. Er tötet den Sohn seiner Pflegeeltern, den er alles verdankt. Er verdankt ihnen sein Leben, er verdankt ihnen seinen Thron, er verdankte ihnen, dass sie ihn mit Gott bekannt gemacht haben. Er hat ihnen alles verdankt im Grunde genommen. Und dann tötet er ihren Sohn. Es ist unfassbar. Es ist wirklich zum Heulen, wenn man das liest, die Verse 20 bis 22, aber es ist am Ende auch zum Freuen. Und das werden Sie jetzt noch sehen. Da kam der Geist Gottes über Sacharja, den Sohn Jojadas des Priesters, sodass er gegen das Volk auftrat und zu ihnen sprach, so spricht Gott, warum übertretet ihr die Gebote des Herrn? Aber es wird euch nicht gelingen, weil ihr den Herrn verlassen habt, wird er auch euch verlassen. Aber sie machten eine Verschwörung gegen ihn und steinigten ihn auf Befehl des Königs im Vorhof im Hause des Herrn. Und der König Joas gedachte nicht an die Güte, die sein Vater Jojada ihm erwiesen hatte, sondern er brachte dessen Sohn um. Als er aber starb, der Sacharja, da sprach er, der Herr wird es sehen und richten. Und genau so wird es dann auch beschrieben in den Versen 23 bis 25, wie der Joas zunächst noch das Heer der Aramäer tötet ihn zunächst noch nicht. Aus 2. Könige erfahren wir noch, dass er erst durch die Tempelgeräte, die er verkauft und mit denen er den aramäischen König gewissermaßen besticht, kann er ihn noch eine Zeit lang fernhalten. Und dann kommt er doch und marschiert doch auf Jerusalem, wie wir hier lesen, dann in 2. Chronik 24. Und er tötet viele, der aramäische König. Joas bleibt dann schwer verletzt zurück und dann machen seine eigenen Knechte eine Verschwörung gegen ihn und töten ihn auf seinem eigenen Bett. Und man begräbt ihn am Ende nicht mal in den Gräbern der Könige. Aber schauen Sie, diese traurige Zuspitzung ist zugleich unendlich tröstlich, auch für Jojada. Ich bin froh, dass das hier am Ende noch steht. So wenig Joas im Herzen ergriffen war, so sehr war das Herz seines eigenen Sohnes Sacharja ergriffen. Bei dem ist es gut gegangen, bei seinem eigenen Sohn ist es gut gegangen. Chancen und Grenzen frommer Erziehung. Der eigene Sohn war im Herzen ergriffen. Und nachdem der Vater gestorben war, hat Sacharja die Fackel der Wahrheit weitergetragen. Er hat es selbst gemacht, als der Vater nicht mehr da war. Er hat es gemacht, weil er Gott liebte. Und wie stark die Liebe zu Gott in Sacharjas Herzen verankert war, das sehen wir an dieser Tatsache. Er war sogar bereit, für diese Wahrheit zu sterben. Das beweist, dass er den Herrn geliebt hat. Er war bereit, für diese Wahrheit zu sterben. Und er wusste noch im Sterben, dass der Herr für ihn sorgen würde. Das wusste er noch im Sterben. Er hat gesagt, der Herr wird es sehen und richten. Ihr Lieben, wo immer wir Einfluss nehmen können auf junge Menschen, wo immer wir in der Verantwortung stehen, sie zu erziehen oder sie geistlich zu fördern, da lasst uns dieses Ziel von Psalm 119, Vers 9 bis 16 vor Augen haben. Lasst uns dieses Ziel vor Augen haben, dass sie sagen, von Herzen her suche ich. Es ist mir eine Lust, dir zu folgen. Ich möchte dir gehorchen. Ich möchte, dass mein Leben zu deiner Ehre gelebt wird. Das ist das Ziel unserer geistlichen Erziehung. Nicht in erster Linie, dass unsere Kinder erfolgreich werden oder dass sie ordentlich werden oder so, oder dass sie viele Kinder kriegen und so. Das kann ja alles sehr schön sein. Aber das ist nicht das entscheidende Ziel unserer geistlichen Erziehung. Und besser, sie sind ganz erfolglos, aber in ihrem Herzen ganz beim Herrn. 100-mal besser. Als wenn sie Riesenkarriere machen und den Herrn verlieren. Das ist nicht zwangsläufig so. Es kann auch jemand Karriere machen und ganz fest beim Herrn sein. Und es kann jemand völlig erfolglos sein und ganz weit vom Herrn sein. Aber verstehen Sie, es geht um die Prioritäten. Was ist uns wirklich wichtig? Es gibt kein Patentrezept. Es gibt keine Methode, wie man das machen kann, wie wir die Kinder so geistlich fördern können in ihrem Herzen. Es gibt aber einige Leitplanken, die ich am Ende noch nennen will, die wir unseren Kindern und Zöglingen mitgeben können und die wir auch stärken wollen in den Familien, hier in unserer Gemeinde und die Sie stärken können, wenn Sie als Oma oder Opa Einfluss auf Kinder haben. Und ich möchte das an vier kurzen Stichworten, keine Angst, das geht jetzt ganz schnell, deutlich machen, die alle mit V beginnen, damit Sie sich das besser merken können. Das erste V ist die Vorarbeit. Und die Vorarbeit ist das Gebet. Das ist das Wichtigste, dass sie wirklich beten. Und das ist nicht nur die Vorarbeit, sondern es ist auch die Nacharbeit. Und das ist die Begleitarbeit. Dass sie ihre Kinder und die ihnen anvertrauten und die, für die sie eine Verantwortung empfinden, gewissermaßen einhüllen in ihre Fürbitte. Herr, präge ihre Herzen. Vorarbeit, das Gebet. Und dann das zweite V ist das Vorbild. Dass die Kinder an ihnen sehen, dass sie im Herzen ergriffen sind. Nicht, dass sie... Wir können unseren Kindern nichts vorspielen. Niemanden können wir weniger vorspielen als unseren Kindern, denke ich. Niemand durchschaut uns so gut wie unsere Kinder. Und das ist auch gut so. Und deswegen ist es wichtig, dass unser Vorbild ehrlich ist. Und dass sie an uns sehen, wir dienen nicht vor Augen für die Menschen, sondern wir wollen dem Herrn dienen. Und dass sie an uns sehen, wir erfüllen nicht irgendwelche äußeren Gesetze, weil das unsere Gewohnheit oder unsere Tradition ist, sondern wir haben den Herrn lieb und er ist uns das Wichtigste im Himmel und auf Erden und wir wollen ihm dienen und gehorchen. Also Vorarbeit, Gebet, Vorbild und dann das dritte V ist die Verkündigung, dass wir ihnen Gottes Wahrheit immer wieder sagen. Denn nichts durchdringt und prägt Herzen so stark wie Gottes Wahrheit. Nichts anderes kommt daran, an das, was Gottes Wahrheit im Herzen eines Menschen ausrichten kann. Vorarbeit, Vorbild, Verkündigung und dann das vierte V, was wir Ihnen deutlich machen müssen, ist Verantwortung. Dass wir deutlich machen, du hast Verantwortung. Dass wir sie erziehen in einem Geist der Freiheit. Dass wir sie erziehen in einem Geist evangelischer Freiheit und sagen, du stehst vor dem Herrn. Es ist deine Verantwortung. Es geht mir nicht darum, dass du irgendwas äußerlich erfüllst, damit der Alte Ruhe gibt. Sondern du hast Verantwortung vor Gott. Er will dein Herz. Er will deinen Willen. Gott nimmt dich ernst. Gott ist die einzige Instanz, auf die es in deinem Leben letztlich ankommt. Es gibt noch manche andere, die auch wichtig sind. Und was Mutti und ich sagen, ist auch wichtig. Aber die einzige Instanz, auf die es am Ende wirklich ankommt, ist Gott. Und du bist verantwortlich vor ihm. Du kannst irgendwelche Dinge vortäuschen, wenn es nicht echt ist in deinem Herzen. Du stehst vor ihm und er nimmt dich ernst. Und er würdigt dich so sehr und er achtet dich so sehr, dass er dein ganzes Herz will, deinen ganzen Willen, dein ganzes Leben. Vorarbeit, Gebet, Vorbild, Verkündigung und Verantwortung. So wie Theo Lehmann gedichtet hat, und lehrt eure Kinder das eine, dass über Gott keiner mehr steht, dass auch der Größte klein beigeben muss, wenn Gott kommt und alles vergeht. Das müssen eure Kinder wissen. Und dann betet und gebt nicht auf. Und in dieser Überzeugung, dass über Gott keiner mehr steht, hat Jojadas Sohn Sacharja gelebt. Und in dieser Gewissheit ist er gestorben. Gott steht drüber. Du kannst mir nichts tun, Joas. Gott steht drüber. Und am Ende, schauen Sie, da hat Joas nicht mal wesentlich länger gelebt als Sacharja. Es hat ihm gar nichts genutzt. Kurz danach ist er selber getötet worden, zum Teil von den eigenen Leuten, die eine Verschwörung dann auch gegen ihn gemacht haben. Und er hat gar nicht sehr viele Wochen oder Tage länger gelebt als Sacharja. Nur ihre Zukunft war sehr unterschiedlich. Der eine ist in Gottes Arme hineingestorben und der andere in Gottes Gericht. Ich komme zum Schluss. Das Beispiel von Jojada und seinen beiden Zöglingen erinnert uns einmal mehr daran, wie sehr wir auf Gottes Hilfe angewiesen sind. Total angewiesen. Und ich denke an zwei gestandene Glaubensmänner, die mir in vielen ein großes Vorbild sind. Beide haben mehrere Kinder. Die meisten dieser Kinder leben mit dem Herrn, setzen sich für ihn und sein Reich ein. Aber wenn diese beiden Brüder auf ihren dringendsten Wunsch zu sprechen kommen, das geschieht immer wieder einmal, beziehungsweise auf ihre größte Sorge, dann ist es jeweils ein Sohn, bei beiden ist es ein Sohn, interessanterweise, von dem sie sagen, er lebt noch nicht mit Jesus. Er kennt alles, er weiß alles, wir haben es ihm alles gesagt. Seine Geschwister versuchen, ihn zu gewinnen für den Glauben. Aber er lebt nicht mit dem Herrn. Er weigert sich, er will es nicht. Ihm ist der Preis vielleicht zu hoch. Und ich merke, wie diese Brüder darunter leiden. Da ist ein Kind, das nicht mit dem Herrn geht. Aber sie geben nicht auf. Und sie beten weiter. Und sie wissen, der Herr kann Herzen verändern. Er kann es tun. Und er ermutigt uns zum Beten. Und darum ist es so ermutigend, dass es in den Königsberichten am Ende, da kommen wir in ein paar Wochen hin, auch das Gegenbeispiel zu Joas gibt. Ich habe gesagt, Mensch, gibt es nicht noch ein Gegenbeispiel, das uns am Ende den Blick wieder nach vorn richtet? Oh ja, es gibt dieses Gegenbeispiel. Da war ein gottesfürchtiger König namens Hiskia, ein gläubiger Vater. Und der Sohn dieses Königs Hiskia, Manasse, das war wirklich die absolute Tragödie. Das war ein Horrorbeispiel von Sohn. Als er an die Macht kam, hat er schreckliche Entscheidungen getroffen. Er war sowas von gottlos. Er hat alles falsch gemacht. Aber am Ende bekehrt sich Manasse. Am Ende schenkt Gott, dass dieser Manasse wirklich umkehrt. Ich will Ihnen diesen einen Vers noch vorlesen. Da heißt es in 2. Chronik 33, da kommen wir unserer Predigtreihe auch noch hin, in Vers 12, als er nun in der Not war, flehte er den Herrn, seinen Gott, an und demütigte sich sehr vor dem Gott seiner Väter. Und als er zu ihm betete, ließ sich Gott von ihm erbitten, sodass er sein Flehen erhörte. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Und dann zieht er auch die Konsequenzen, Vers 15, er tat die fremden Götter weg, er entfernte das Götzenbild aus dem Haus des Herrn und alle Altäre, die er auf dem Berg des Hauses des Herrn und in Jerusalem gebaut hatte, und warf sie aus der Stadt hinaus. Das war eine echte Bekehrung mit Konsequenzen, die dieser Manasse erlebt hat. Manasse ist uns als Hoffnungszeichen gegeben. Gott kann Menschenherzen verändern, auch bei solchen, die sich total in ihre Sünde verrannt haben. Und darum, ihr Lieben, lasst uns beten. Lasst uns beten für die Kinder. Lasst uns beten für die jungen Familien. Lasst uns beten für alle jungen Leute und Schützlinge, die uns in irgendeiner Weise anvertraut sind, in unseren Familien, in unserer Gemeinde. Lasst uns beten, dass der Herr sie alle dahin bringt, dass er sie so prägt, dass sie von Herzen mitbeten können, was wir jetzt gemeinsam singen wollen. Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft, wie der Weinstock seinen Reben zuströmt, Kraft und Lebenssaft. Und dann heißt es im zweiten Vers, und wir beten, dass unsere Jugendlichen das für sich in ihrem Herzen so auch festhalten werden. Könnte ich es irgend besser haben als bei dir, der alle Zeit so viel tausend Gnadengaben für mich Armen hat bereit? Könnte ich je getroster werden als bei dir, Herr Jesu Christ, dem im Himmel und auf Erden alle Macht gegeben ist? Wo ist solch ein Herr zu finden, der, was Jesus tat, mir tut, mich erkauft von Tod und Sünden mit dem eigenen teuren Blut? Sollte ich dem nicht angehören, der sein Leben für mich gab? Sollte ich ihm nicht Treue schwören? Treue bis in Tod und Grab. O Herr, schenke das allen unseren Kindern. Amen.